BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiebig. Willkommen an diesem Freitagvormittag. In Erlangen ist er vor kurzem zu Ende gegangen. Der Comic-Salon, Deutschlands größtes Festival für Comic, Kunst und grafische Literatur. Rund 500 Zeichnerinnen und auch Texter aus aller Welt haben ihre Neuerscheinungen vorgestellt. Darunter von japanischen Mangas über Graphic Novels bis hin zu Superhelden-Comics. Das Motto: Sprache der Bilder in unruhigen Zeiten. Und bei Habe die Ehre wollen wir heute schauen, was wir das ganze Jahr über Comics und Superhelden erfahren und erleben können hier bei uns. Populär ist er jedenfalls, vielleicht weil er so menschliche Züge hat, der Donald Duck aus Entenhausen. Und manche sind ja der Meinung, Entenhausen liegt in Bayern, in Franken, genauer gesagt im Landkreis Hof. Seit über 10 Jahren beherbergt das Comicmuseum Erika Schwarzhaus in Schwarzenbach an der Saale eine einzigartige Sammlung von Comics und Graphic Novels und eine Dauerausstellung zu Donald Duck, seinem Universum. Und die Namensgeberin, die deutsche Comic-Übersetzerin Dr. Erika Fuchs, ist legendär. Heute zu Gast bei Habe die Ehre ist Museumsleiterin Frau Dr. Joanna Strakzowski. Ihr Herz schlägt für die Kunst in all ihren Formen: Literatur, Musik, Film, bildende Kunst und natürlich die Comics. Und ich freue mich auf Sie, Frau Dr. Strakzowski, Habe die Ehre.
Ja, hallo.
Als wir Sie vor ein paar Wochen gefragt haben, ob Sie heute mit uns sprechen möchten über Donald Duck, über Entenhausen, über Comics und über Erika Fuchs, die erste und lange Zeit wichtigste deutsche Comic-Übersetzerin, nach der Deutschlands erstes Museum für Comic- und Sprachkunst in Schwarzenbach an der Saale benannt ist, dem Sie ja als Leiterin vorstehen, können Sie sich da noch erinnern, wie war Ihre erste Reaktion? War die möglicherweise Freude? Oder Jubel? Oder Stöhn? Grübel,
also,
Grübel?
Die Reaktion war ja eine sehr verzögerte, weil ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Und in dem Moment war ich aber schon, ja, also ein kleines Huch, ach, Freu.
Also nicht Seufz schon. Und Augenverdreh?
Nein. Ich freue mich immer, wenn ich was vom Bayerischen Rundfunk höre. Und es ist ja auch also durchaus spannend, mal so ein längeres Gespräch auch zu machen.
Okay, dann hofft man, dass es auch nicht Bibber oder Zitter war.
Nein.
All das dürfte Ihnen ja bekannt vorkommen, oder? Diese neudeutschen Sprachformen, die wir gerade so ein bisschen durch den Raum geschmissen haben.
Genau, ja, das ist natürlich, also ja, das, was das Erika Fuchshaus ja auch ausmacht, gerade auch in unserer Dauerausstellung, wo wir den Sprachraum, wie ich es immer gerne nenne, haben, wo wir natürlich auch das Werk Erika Fuchs als Übersetzerin, als Sprachkünstlerin ehren und den Erikativ, also das Ächzstöhnen, Seufz, Jubel, das ist ja nach ihr benannt auch, also für die das nicht wissen, das, was wir da auch gerne in unsere Textnachrichten reinsetzen seit Jahren oder was wir auch mal so im Gespräch fallen lassen, so ein
Grins,
genau, das geht ja alles auf den Erikativ, der nach ihr benannt ist, also Dr. Erika Fuchs, zurück. Und das ist natürlich schon toll, wenn man ein Museum leiten darf, das einfach auch so in aller Munde ist, kann man ja sagen.
Das alles entnommen aus, ja, man sagt immer so leichtfertig, aus Walt Disneys Comics rund um Donald Duck, aber Walt Disney war gar nicht der Erfinder, oder, streng genommen?
Ja, also Walt Disney war natürlich der große Kopf und der Name hinter dem ganzen Unternehmen. Also auch als wir 2023 das große 100-jährige Jubiläum hatten, da hat natürlich das Erika Fuchshaus auch mitgemacht. Und nach wie vor steht Walt Disney natürlich als Name für diese Firma. Aber was ja auch zu der ganzen Geschichte gehört, ist, dass die Künstlerinnen und Künstler, damals waren es eigentlich nur Künstler, also Männer, die diese Comics gezeichnet haben, ganz lange unerkannt blieben und gar nicht wirklich im Vordergrund standen. Und der bekannteste Zeichner, der auch jetzt bei der Gruppe der Donaldisten sehr beliebt ist, der Carl Barks, der amerikanische Zeichner, der auch für gerade die Comics rund um Donald und Co. besondere Bedeutung erlangt hat, der ist eigentlich erst in den 90ern wirklich so zu seinem Ruhm und seiner Ehre gekommen.
Und dieser Carl Barks, der stammte aus den USA?
Genau.
Und hat nicht nur die Panzerknacker und Donald erschaffen oder Daniel Düsentrieb, sondern auch der Stadt der Familie Duck, wo also alle wohnen, Entenhausen, sagen wir im Deutschen. Auch das ist seine Idee gewesen, ursprünglich im Englischen.
Ja, Duckburg. Also das amerikanische Englisch würde Entenhausen eben als Duckburg benennen. Mhm. Und die Figuren Donald Duck, im Deutschen dann Donald Duck, ist natürlich, also das ist auch seiner Fantasie, diese Geschichten, diese Comicberichte sind aus seiner Fantasie entsprungen. Und die Namen sind natürlich im amerikanischen Englisch dann bis auf Donald unterschiedlich durchaus. Also Scrooge McDuck ist die amerikanische Fassung von unserem Onkel Dagobert. Oder Tick, Trick und Track sind im amerikanischen Original Huey, Louie und Dewey. Mhm. Das ist im Deutschen, denke ich, vielleicht oft gar nicht so bewusst, dass natürlich auch diese Namengebung auf unsere Namensträgerin Dr. Erika Fuchs zurückgeht und dass sie da auch durchaus viel Gestaltungsfreiraum hatte. Also Daniel Düsentrieb, eben Gary Gearloose im Englischen, das hat sie sich ja auch alles mit sehr viel Kreativität und Witz selber ausgedacht.
Ist denn bekannt, ob sie das einfach so machen durfte oder musste sie sich irgendwo rückversichern und sagen, darf ich jetzt Entenhausen sagen, sollte es nicht Entenburg heißen?
Also mein Wissensstand ist der, dass sie tatsächlich sehr viele Freiheiten hatte. Es war vorgegeben, dass natürlich Donald Duck, Donald Duck bleiben muss. Also die Mickey Maus sollte auch weiter Mickey Maus bleiben. Also die wirklich ja, Hauptcharakteren, sage ich jetzt mal, die waren so ein bisschen unantastbar, was die Namengebung anging. Aber mit den anderen hatte sie eine Freiheit. Und man merkt es ja auch in anderen Sprachräumen, dass da durchaus die Übersetzungen auch, sage ich jetzt mal, mit einer gewissen Freiheit erfolgt sind. Und was natürlich auch toll ist, Erika Fuchs hat ja viele, viele Jahrzehnte aus Schwarzenbach an der Saale heraus diese Übersetzungen vorgenommen und hat dann eben sehr viel auch aus unserem lokalen Umfeld, aus der Region in diese Übersetzungen einfließen lassen. Und natürlich, ich vermute mal ganz stark, dass nur ein ganz kleiner Teil der damaligen deutschen Leserschaft überhaupt begriffen hat, wer da dahinter steckt, wer Erika Fuchs ist und dass halt solche Orte wie Kleinschloppen oder der Ochsenkopf
oder auch Großschloppen.
Blatt oder ja, genau. Also, dass es die wirklich gibt. Und ich stelle mir immer so eine leicht schmunzelnde Erika Fuchs an ihrer Schreibmaschine in ihrem kleinen Büro vor und wie sie sich da vielleicht auch ein klein bisschen Spaß draus gemacht hat, diese Orte und diese Namen und Gegebenheiten in die Übersetzungen, die ja dann im gesamten deutschsprachigen Raum zu lesen waren, mit einfließen zu lassen.
Also, das ist das eine, diese Erikative, die wir schon erwähnt haben. Kopfschüttel, Staunen, Grins, Stöhnen. Und dann gibt es ja noch so, ja, wie soll ich sagen, so Ausrufe in Comics. Also, dieses berühmte Bums und Peng und Boing und Gazong oder was immer.
Peng, genau, ja.
Das gab's auch vorher schon oder ist das in der deutschen Literatur sogar weit vor Erika Fuchs schon verwendet worden, solche Ausrufe?
Also ich müsste jetzt mich insofern ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dass ich meine, dass sogar bei Max und Moritz auch schon Soundwords aufgetaucht sind. Da bin ich aber gar nicht mal unbedingt jetzt ganz firm drin.
Ritze, Ratze zum Beispiel.
Aber was natürlich klar ist, auch in der Übertragung vom amerikanischen Englisch ins Deutsche, haben auch die Soundwords natürlich eine Umwandlung bedarf. Also im amerikanischen Englisch war das Vroom mit, also VROOM als Geräusch für ein Auto zum Beispiel durchaus sinnhaft, aber im Deutschen ist das natürlich ein Brumm. Ne?
Oder Braus oder was
ja, auch immer. Ja, oder ein Ratatatat für ein Motorrad oder sowas. Ne? Also das muss natürlich dann auch der deutschen Sprache angepasst werden. Und die große Errungenschaft, die Erika Fuchs ja auch hatte, war schlichtweg, dass sie sich dessen durchaus bewusst war, dass es ja gerade im deutschen Nachkriegsdeutschland, dass es da vielleicht auch eine gewisse Sensibilität geben muss für die deutsche Sprache, dass auch gewisse amerikanische Ausdrücke oder auch Feierlichkeiten und dergleichen, dass das einfach nicht eins zu eins übertragbar ist, weil die amerikanische Kultur damals noch gar nicht so weit verbreitet war und auch die Comics natürlich eigentlich ein trotzdem sehr neues Phänomen ist, auch wenn man oder war, auch wenn man damals schon natürlich mit Wilhelm Busch oder auch E.O. Plaun durchaus auch im deutschen Raum Comic-Geschichten oder Geschichten, die über Bilderzählungen erfolgen, kannte, aber diese durch Disney ja auch sehr berühmt gewordenen Figuren, Mickey und Donald, dann auch eben in diesen Comic-Geschichten auftauchen zu lassen, nicht nur in den Filmen. Das war ja auch ein Phänomen im Nachkriegsdeutschland.
Ich glaube, solche Begriffe wie Klickeradong, die stammen ja tatsächlich aus der Zeit von Wilhelm Busch oder aus seiner Feder. Mit anderen Worten, Erika Fuchs muss ja auch eine sehr gebildete, literaturaffine Frau gewesen sein.
Das war sie definitiv. Also sie war auf jeden Fall gebildet. Sie hat in Kunstgeschichte promoviert, hat im Ausland studiert, war in London, war in Lausanne. Also sie war wirklich eine, ich würde mal sagen, schon Weltbürgerin. Sie hat sich für viele Dinge interessiert, die jetzt über, ich sag jetzt mal, ihren eigenen Familienkreis oder ihre eigene Herkunft, sie ist in Rostock geboren, hinausgingen. Sie war neugierig, sie war kreativ. Ich denke, sie hatte einen unglaublich guten Sinn für Humor. Und was sie mir unglaublich sympathisch macht, wenn man Interviews mit ihr anhört oder liest, dass es doch irgendwie klar wird, dass sie ja sich selbst vielleicht auch nicht immer ganz so bierernst genommen hat und auch ihre Tätigkeit als Übersetzerin sehr lange, sehr gut, sehr gerne gemacht hat, aber mit einer angenehmen Bescheidenheit vielleicht auch an diese Arbeit rangegangen ist.
Habe die Ehre am Freitagvormittag. Heute ist Joanna Stratkowski bei uns zu Gast. Sie ist die Leiterin des Erika Fuchs Museums. Da geht es unter anderem um Dinge wie Flicus, Flacus, Dumdidledacus oder Sicus, Picus, Sellericus. Sprechen so tatsächlich Enten? Nein, wenn Enten so sprechen würden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, bilden sie in dem Fall, in den Donald Duck Comics zumindest, relativ normale Sätze, so wie jeder Mensch. Stimmt das oder ist jeder Typus dieser Comicfiguren, hat er seine eigene Sprache?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz nette Besonderheit, die auch gerade die Übersetzungsleistung von Erika Fuchs ausmacht. Der amerikanische Comiczeichner Carl Barks, der ja eigentlich die Ursprungsgeschichten geliefert hat, auf denen die Übersetzungen dann basieren, der hatte seinen Figuren nicht unbedingt diese unterschiedlichen Dukti würde man im Lateinischen dann wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, ich war in Latein sehr schlecht. Grüße an meinen ehemaligen Lateinlehrer. Also da hat Erika Fuchs tatsächlich auch hier wieder sich doch einige Freiheit genommen. Also sie hat zum Beispiel durchaus verstanden, dass Tick, Trick und Track Jugendsprache sprechen sollten und hat sich dann da auch immer in ihrem Umfeld ein bisschen umgehört, bei den eigenen Enkelkindern oder auch in der Straßenbahn mal, hatte ihre Notizzettelchen und Blöckchen dabei, um zu hören, was dann gerade so in ist. Ich finde es immer ganz lustig, bei uns in der Dauerausstellung gibt es ein längeres Interview mit ihr aus dem Jahr 87, meinem Geburtsjahr. Mhm. Und da wird sie eben auch auf diese Jugendsprache angesprochen. Und da sagt sie eben noch so salbungsvoll, ja, dass so ein Wort wie geil jetzt bei ihr nicht einfließen würde, weil sie nicht sieht, dass das lange Bestand hätte. Und das wird man in ein paar Jahren nicht mehr sagen. Das konnte sie natürlich nicht wissen, dass irgendwann mal eine Firma da ihre gesamte Werbekampagne drauf basieren
würde. Wobei das jetzt auch schon wieder out ist, ne? Also nicht umsonst wählen wir jedes Jahr das Jugendwort des Jahres und jetzt wäre es wahrscheinlich sowas natürlich wie Cringe oder was auch immer.
Aura, genau.
Ja, genau. Also heute würde sie sich wahrscheinlich eher aus Social Media informieren und da mal reinlauschen, wie die jungen
Vielleicht
Leute
bei
so sprechen.
TikTok. Genau, ja. Aber sie hat also die Jugendsprache dann für Tick, Trick und Track durchaus also auch bewusst gewählt, hat Onkel Dagobert dann eben auch gern mal in einem getrageneren Konjunktiv sprechen lassen. Und das ist also schon bei ihr viel ausgeprägter. Im amerikanischen Original der Comics findet diese Art von Sprachunterscheidung nicht so extrem statt.
Mhm. Bleiben wir noch zunächst mal bei Ihnen persönlich, die Leiterin von Deutschlands erstem Museum für Comic- und Sprachkunst in Schwarzenbach an der Saale. Es gibt schon sowas wie Comic-Museen oder literarische Abteilungen von größeren Museen, aber ist es tatsächlich das erste Museum dieser Art, dieser Prägung, in dieser Kombination?
Das ist es schon. Also natürlich gibt's weiter, auch schon vorher gab's Galerien und Häuser, die sich der Comic-Kunst gewidmet haben. Mhm. Also gerade hier wirklich fast um die Ecke eigentlich kann man sagen, die Galerie E.O. Plauen ist ja eine wunderbare Galerie auch, die sich dem Erbe und Vermächtnis von E.O. Plauen, also Erich Oser, gewidmet hat.
Vater- und Sohn-Comics?
Genau, die berühmten Vater- und Sohn-Comics, die wir auch alle aus dem Deutschunterricht kennen, also ich zumindest. Mhm. Ne? Und also das gab's schon, aber es ist natürlich auch ein Haus, dass, ja, jetzt Erich Oser war natürlich durch seine Comics bekannt, aber er war ja generell auch Künstler. Also es ist nicht ein reines Comicmuseum, es gibt auch Ausstellungen zum Beispiel zu seinen Akten oder zu seiner Landschaftsmalerei oder Zeichnungen oder dergleichen. Und dann gibt es auch natürlich den Comic-Schauraum in Dortmund, der sich aber eben unterscheidet von uns, dass es dort keine bestehende Sammlung im engeren Sinne gibt. Also wir sind ja wirklich, bei einem Museum spricht man ja auch immer davon, dass wir für das Erhalten von Kulturgut auch zuständig sind und wir haben tatsächlich eine Sammlung bei uns im Haus, also eine Sammlung von einem Privatmenschen, einem Donaldisten, Gerhard Severin, der die damals für die Gründung des Museums an die Stadt vermacht hat. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Es gibt auch ein Comic-Museum e.V. in Erlangen. Ich weiß auch, dass Erlangen natürlich durchaus Ambitionen hat, auch ein Comic-Museum zu errichten, was ich mit sehr viel Freude beobachte, auch wenn ich nicht weiß, wie schnell das umsetzbar ist. Aber ich würde mich sehr freuen.
Aber immerhin hat ja Erlangen seinen Comic-Salon, haben wir ja auch gerade erlebt. Das ist schon so eine Art Zusammenkunft oder Börse zu diesem Thema.
Es ist ein großer internationaler Comic-Salon. Ich war auch wieder anwesend und habe natürlich verschiedene Veranstaltungen auch besucht, mir Ausstellungen angeguckt. Ich lasse mich da immer sehr gerne inspirieren. Und der Comic-Salon ist neben dem Festival in München, die sich ja alle 2 Jahre miteinander abwechseln, wirklich eine der Großveranstaltungen hier in Deutschland zum Thema Comic-Kunst. Und ja, also Comic-Macherinnen und Macher, die sich da auch alle treffen und miteinander vernetzen. Es ist eine tolle Atmosphäre und ich bin den Kolleginnen und Kollegen in Erlangen auch immer sehr dankbar, was die da organisatorisch natürlich auch stemmen.
Insofern muss man auch sagen, dass durchaus Deutschland oder Bayern auch seine eigene Comic-Kunst, seine eigenen Comic-Künstler hat. Oder ist es nicht alles so, wie man sich das vorstellt, dass das alles so aus den USA zu uns herübergeschwappt ist und die auch weiterhin diese Szene so dominieren, die Amerikaner?
Nein, also das ergibt eine durchaus sehr rege bayerische Comic-Szene auch, sogar eine fränkische, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich habe auch über das tolle Projekt Comic in Bayern, das ist ein Zusammenschluss von eben Künstlerinnen und Künstlern, die das auch vorantreiben, eben die Comic-Szene in Bayern dann auch zu stützen, zu fördern mit verschiedenen Veranstaltungen, auch Symposien oder auch mal Vorstellungen von Künstlerinnen und Künstlern, zum Beispiel auch im Erika Fuchs Haus. Also wir hatten das vor 2 Jahren auch schon, dass wir dann mal abends eine Comic-Lesung unter diesen Comic in Bayern bei uns hatten. Talking Heads nennt sich das, das ist ganz nett. Und da gibt es wirklich also eine ganz rege Szene und ganz viele tolle, tolle Künstlerinnen und Künstler, die hier aus der Region auch ganz viel reißen und beitragen zu der Comic-Kunst.
Wie muss man sich eine Comic-Lesung vorstellen? Weil das Bild, das Gezeichnete, das gehört ja unbedingt dazu. Und bei der Lesung hört man ja tatsächlich eigentlich nur den Text.
Genau. Das finde ich aber auch immer ganz schön. Also es ist bei uns so gehandhabt, dass wir den Künstlerinnen und Künstlern einen Beamer oder einen Projektor zur Verfügung stellen, Mikrofon, und dann wird meistens über PowerPoint-Präsentationen neben dem gelesenen Text dann auch das entsprechende Bild gezeigt. Wenn es noch ein bisschen aufwendiger wird, das habe ich auch schon öfter gesehen, ist auch schön, dann werden tatsächlich auch Soundeffekte eingespielt, also ein Ploing oder ein Zang. Mhm. Und dann kommen eben vielleicht auch mal Geräusche wie Straßenhintergrundgeräusche oder ein prasselnder Regen zum Einsatz oder auch mal eine Musik, die eingespielt wird. Also es kann wirklich sehr unterschiedlich werden, je nachdem auch, ob es natürlich ein lustiger Comic ist, ob es was Nachdenkliches ist. Also es gibt die unterschiedlichsten Comic-Lesungen und ich finde das persönlich immer sehr, sehr schön, weil man eben neben dem Text dann auch eben diese Bildebene hat, und das ist ja auch das, was die Comic-Kunst so einzigartig macht.
Und vermutlich sind es dann eben nicht nur Kinder, die da kommen und lauschen.
Ganz richtig, ja. Also wir haben ein sehr breit aufgestelltes Publikum. Ich spreche jetzt speziell fürs Erika Fuchs Haus. Also sehr viele Familien mit Kindern natürlich, aber auch die klassischen, ich denke, man kann sagen Comic-Nerds, also Frauen, Männer, jung und alt, die wirklich zu uns kommen, weil sie einfach wirklich Comics von klein auf kennengelernt haben, lieben gelernt haben und auch in den verschiedenen Comic-Universen unterwegs sind. Ob das jetzt Entenhausen ist oder DC und Marvel oder ob das die Asterix-Comics sind oder vielleicht auch Peanuts oder was auch immer. Also es gibt ganz viele verschiedene Vorlieben, und in den Lesungen werden die natürlich auch bedient. Ne? Also es gibt Comics, die natürlich sehr schwierige Themen durchaus auch behandeln können. Geschichtliche Themen wie den Holocaust, die Erinnerungen der Überlebenden aufgreifen. Aber dann gibt es natürlich auch einfach, also wirklich saulustige Comics, die halt, keine Ahnung, irgendwie sich mit redenden Tieren eben befassen. Also jetzt nicht nur den Enten, sondern vielleicht Haustieren, oder die eben über Hexen und Geister und Vampire philosophieren und dergleichen. Also es ist ganz breit aufgestellt.
Wenn wir Sie persönlich nochmal betrachten, Frau Dr. Strakzowski, dann, wie muss man Sie sich vorstellen? Gibt es bei Ihnen eine Art farbenfrohen Dresscode? Tragen Sie gerne rosa Pumps wie Daisy Duck? Duck?
Also ich habe tatsächlich rosa Pumps. Die habe ich mir vor einer Zeit Vintage gekauft. Das ist sogar eine Vivienne Westwood Edition. Oh. Bin ich sehr stolz drauf. Ja, die sind rosa mit kleinen Kirschen vorne drauf. Mhm. Sind super unbequem, aber machen echt was her. deswegen trage ich die auch manchmal zu Veranstaltungen im Museum. Ja, nein, aber in der Regel, wenn ich in die Arbeit fahre, versuche ich, dass ich es natürlich auch ein bisschen bequem habe. Ich trage einfach grundsätzlich sehr gerne schwarz tatsächlich, schon immer, seit ich Teenager war. Und
kann man ja schön dekorieren gerne. Mit bunten Schleifen im Haar.
So genau, wie zum Beispiel, denn ich habe knallrote Haare, also die färbe ich mir auch schon seit Jahren. Ich trage auch gern dann Comic-T-Shirts mal oder T-Shirts von Bands, die ich gerne höre. Kombiniere das dann eben mit vielleicht auch der passenden Tragetasche. Wir verkaufen ja auch wunderbare Comic-Tragetaschen im Erika Fuchshaus. Also, ne, also ich mache schon gern auch so modetechnisch den Schwenker zu meiner Arbeit. Aber natürlich möchte man sich selber ja auch ein Stück weit treu bleiben und sich nicht komplett verbiegen. Also ich werde jetzt nicht zu Daisy werden. Das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Und auch Minnie Maus, also so mit der roten Schleife in den Haaren, das beißt sich mit meiner roten Haarfarbe, finde ich auch.
Habe die Ehre, heute im Zeichen des Comic-Museums in Schwarzenbach in Oberfranken. Es trägt den Namen Erika Fuchshaus zu Ehren der legendären Übersetzerin Erika Fuchs, die rund 50 Jahre in dem kleinen Städtchen gelebt hat. Und wir sprechen heute mit der Leiterin dieses Hauses, mit Dr. Joanna Strakzowski. Und wir haben vorhin uns die Frage gestellt, natürlich ist das Lesen von Comics, auch das Vorlesen von Comics, vielleicht auch immer eine Herausforderung, weil man eben das Bild irgendwie dazu haben muss zum Text. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Lesen Sie auch Bücher oder nur Comics?
Also es ist tatsächlich eher so, dass ich, seit ich als Comic-Museumsleitung arbeite, dass ich tendenziell in meiner Freizeit dann weniger Comics lese, nicht gar keine, aber etwas weniger vielleicht, weil es einfach wirklich zu meinem Beruf gehört jetzt und ich einfach dann durch die Arbeit recht viel Comics lese. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Comic bei uns auch im Shop drin haben möchte, im Museumshop, dann spicke ich da schon gerne vorher rein oder suche was aus. Oder wenn ich auch weiß, gewisse Künstlerinnen und Künstler, die jetzt gerade vielleicht auch was neu rausgebracht haben, dann lese ich mir das eben sehr gerne durch. Aber manchmal will man ja auch so ein bisschen den Abstand zur Arbeit haben, dass man auch mal abschalten kann. Und dann lese ich tatsächlich sehr gerne und sehr viel und hauptsächlich amerikanische und englische Literatur.
Und welchen Comic haben Sie zuletzt gelesen?
Also zuletzt gelesen Hirncomic tatsächlich nochmal, weil ich die Ausstellung Hirncomic im Erika Fuchshaus vorbereitet habe. Die zeigen wir aktuell. Und im Zuge dessen habe ich mich natürlich auch nochmal mit den Hirncomics von Sarah Lynn Weitnauer befasst. Außerhalb jetzt der Ausstellungen, die wir gerade lesen, finde ich immer noch die Comics von War and Peace ganz klasse. Das ist ein Comic-Duo aus dem Saarland. Und Elisabeth Pich, einen Teil des Duos. Die bringt Fun Girl raus. Das ist auch also eher was für Erwachsene, würde ich jetzt sagen. Und das genieße ich immer sehr. Da ist auch ein neues Buch rausgekommen. Das habe ich sehr gerne gelesen. Ist sehr lustig.
Und eine weibliche Heldin, so wie es klingt auch
genau.
Mal.
Ja.
Weil wir ja vorhin drüber gesprochen haben, die ersten Zeichner, alles Männer gewesen. Ist das eigentlich, was das Zeichnen angeht und letztlich auch das Lesen von Comics, schon noch irgendwie überwiegend ein Männerding? Oder hat sich da auch was verändert?
Ich denke, dass sich da durchaus was verändert hat. Also ich sehe schon, dass wir auch im Museum genauso viele weibliche Nerds, sage ich jetzt mal, begrüßen können. Und natürlich auch die Szene selber, also die Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstler, die die Comics erdenken, erschaffen, produzieren, das ist doch sehr weit gefasst mittlerweile. Also das ist vielleicht in manchen Bereichen durchaus weiterhin stark auch durch große Männernamen dominiert, aber es gibt mittlerweile auch ganz, ganz tolle große Frauennamen, die natürlich auch in der deutschen Comic-Szene eine Rolle spielen. Und ich denke, das ist gut gemischt mittlerweile. Also das ist kein reines Männerthema, die Comics oder das Comic-Lesen oder auch das Comic-Machen. Ganz im Gegenteil.
Entenhausen und Schwarzenbach an der Saale, der Standort des Comic-Museums des Erika-Fuchs-Hauses. Wenn wir jetzt uns fragen würden, das bekannteste Wahrzeichen von Entenhausen, und ich würde Ihnen sagen, das ist eine Vogelhütte, eine Werkstatt oder ein Geldspeicher.
Nö, da muss ich nicht lange überlegen, wobei ich natürlich Emil Erpel als unseren Stadtgründer in Entenhausen, wir haben ja in Schwarzenbach an der Saale eine wunderbare Emil Erpel-Statue auch stehen, ihm zu ehren, also dass das schon auch so ein Wahrzeichen irgendwie ist. Ja.
Also Schwarzenbach, wenn Sie es malen müssten, dann würden Sie vielleicht dieses Kunstwerk malen.
Das auch, genau. Und auf jeden Fall auch Teile des Erika-Fuchs-Wegs. Also es gibt ja bei uns auch einen Weg, auf dem man ihren Spuren hinterherlaufen kann, die sich im Ort Schwarzenbach dann auch weiterhin noch finden lassen. Und da gibt es ganz viele Ecken. Und also um mal unseren Donaldisten vor Ort zu zitieren, Gerhard Severin, der sagt immer, das ist, man muss sich das so vorstellen, als ob Donald jeden Moment um die Ecke springen könnte. Also man läuft durch Schwarzenbach und eigentlich sieht man gerade so den, ne, den einen Fuß von Donald, wie er gerade noch so vor einem herhuscht, um die Ecke rum, so stelle ich mir das immer vor. Mhm.
Über die Donaldisten werden wir auch nochmal sprechen im Laufe unseres Ratsches. Bleiben wir schnell nochmal bei Schwarzenbach und seiner geografischen Lage, also das Städtchen am Nordrand des Fichtelgebirges gelegen. Interessant auch, es liegt sowohl an der Porzellanstraße als auch, wie ich gelesen habe, an der Straße der deutschen Sprache. Was ja auch ganz interessant ist, also führt von Sachsen, Thüringen, Nordbayern, insgesamt gibt es 26 Stationen, unter anderem hat es mit Goethe zu tun und mit Schiller zu tun, weil Weimar mit dabei ist, in Kamenz gibt es das Lessing-Museum, die Lutherstadt Eisleben und das kleine Schwarzenbach an der Saale, wegen Erika Fuchs.
Da sieht man mal, in welcher Riege von Sprachkünstlerinnen und Sprachkünstlern unsere liebe Dr. Erika Fuchs ja mitspielt. Ne? Also sie ist einfach, denke ich, und das ist auch einfach ihrem also jahrzehntelangen Wirken und also diesem unglaublichen Volumen und der Kreativität geschuldet, dass sie heute ja glücklicherweise auch immer noch als Sprachkünstlerin gesehen und geehrt wird. Das ist ja auch ein Teil von der Arbeit, die wir im Museum machen. Und wir haben, was ich auch ganz toll finde, dieses Jahr den Kulturpreis für deutsche Sprache, den Institutionspreis erhalten. Mhm. Und das ist natürlich auch eine große Ehre. Da ist die Preisverleihung im Oktober, wo natürlich auch Vertreter und Vertreterinnen der Stadt, ich natürlich auch anwesend sein werden, um den Preis entgegenzunehmen. Und es zeigt ja auch, dass Erika Fuchs weiterhin in aller Munde ist. Also sie wäre jetzt dieses Jahr, hätte sie ihren 120. Geburtstag im Dezember. Letztes Jahr hatten wir 10-jähriges Jubiläum des Museums. Und ich denke, dass gerade auch so diese runden Zahlen durchaus auch ein Stück weit dazu beitragen, dass Erika Fuchs eben nicht in Vergessenheit gerät, sondern weiterhin auch als relevante Übersetzerin, aber natürlich, wie gesagt, auch Sprachkünstlerin für die Comic-Szene, aber auch darüber hinaus anerkannt wird. Mhm.
Rund 50 Jahre hat sie in Schwarzenbach gewohnt, aber man muss sagen, jetzt nicht ganz freiwillig. Und wir hatten es vorhin von den Männern, da war es auch der Mann, der dafür verantwortlich war.
Mhm. Günter Fuchs, genau.
Ihr Mann.
Ja, ihr Ehemann, genau. Also sie war ja eigentlich, wie gesagt, aus dem Raum Rostock, geboren in Rostock. Und sie hat bei ihrem Studium in München Günter Fuchs kennengelernt. Also sie hieß ja ursprünglich eigentlich mit dem Familiennamen Petri. Und während des Studiums in München ist ihr dann der junge Ingenieur Günter Fuchs über den Weg gelaufen. Und ja, also die beiden haben sich, denke ich, schon sehr innig geliebt. Die waren ja auch sehr, sehr lange verheiratet. Erst als Günter Fuchs Mitte der 80er gestorben ist, ist sie dann auch aus Schwarzenbach weggezogen und zu ihren Enkelkindern nach München gegangen.
Und er war Schwarzenbacher.
Er war Schwarzenbacher und sie sind auch beide in Schwarzenbach an der Saale begraben. Das heißt, das Grab der Fuchsens, der Fuchsfamilie, ist auch weiterhin, ja, sichtbar und man kann es besuchen, Teil des Erika-Fuchs-Weges. Und dass sie vielleicht am Anfang zögerlich war, nach Schwarzenbach zu ziehen, das verstehe ich auch ein Stück weit. Wie gesagt, sie war ja weit gereist, sie war sehr gebildet, hat sehr belesen, hat auch natürlich ne, also das Großstadtleben ein Stück weit auch genossen und kannte das auch eigentlich gar nicht so wirklich, dieses Landleben. Aber ich denke, dass vielleicht auch, aber das ist jetzt wirklich eine Mutmaßung, natürlich die Zeit auch eine Rolle gespielt hat. Das war ja 1933, als sie sich dann Richtung Schwarzenbach bewegt haben, das Ehepaar. Und ich meine, dass da der Krieg dann auch nicht mehr weit war und das am Land durchaus vielleicht noch etwas erträglicher war als in den Großstädten, die ja stark bebombt wurden. Mhm. Das vielleicht hatte das auch schon irgendwie mit einer Rolle gespielt. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass Günter Fuchs ja auch einfach als Ingenieur, hatte ja diese Heizungsfirma Summa in Schwarzenbach, da auch einfach als Ingenieur und als Erfinder, als Geschäftsmann dann natürlich ein Standbein aufbauen konnte. Und das hat der Familie ja auch durchaus geholfen über die Jahre hinweg. Ne?
Und die beiden haben meines Wissens ja auch so eine Art Deal gemacht. Also er hat ja auch die Freiheit gelassen, nicht dauernd in diesem Schwarzenbach sein zu müssen. Wobei wir genau. Schwarzenbach jetzt natürlich nicht hier irgendwie runterreden wollen.
Um Gottes Willen, nein.
Schwarzenbach hat ja auch eine eigene Tradition als Künstlerstadt.
Das stimmt. Also es gibt auch weiterhin noch eine Stadtgalerie. Es gibt im Sommer die Ausstellung Schwarzenbacher Maler, die ja auch im Rahmen vom Wiesenfest bei uns stattfindet. Und generell, also es ist wirklich ein sehr kulturelles Städtchen. Also es gibt durchaus neben dem Museum natürlich auch noch mit dem Hinterhalt einer Kleinkunstbühne gleich nebenan auch noch andere Kulturorte, es gibt einen Kulturverein. Also die Stadt generell ist schon wirklich sehr kultur- und kunstaffin, das muss man sagen. Und vielleicht war das dann ja auch ein Grund, dass Erika Fuchs sich dann trotzdem ganz wohl gefühlt hat und trotz des vielleicht vermissten Großstadttrubels die vielen Jahrzehnte ja dann in Schwarzenbach auch gelebt hat und ja, dort eben auch kreativ war. Also sie hat ja wirklich von ihrem Schreibtisch aus in Schwarzenbach diese tollen Sprachschöpfungen erschaffen. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Inspiration gab es genügend im Umfeld. Ne?
Und was uns in Bayern natürlich und streng genommen auch in Franken interessiert, Schwarzenbach, immerhin auch Geburtsort von Karl Bedahl, der ja einerseits Künstler war, gleichzeitig auch als Heimatforscher das Oberfränkische Bauernhofmuseum Klein-Losnitz, das es heute noch gibt, initiiert hat. Und wem der Name vielleicht bekannt vorkommt, Karl Bedahl war der Vater von Konrad Bedahl, dem Bauhistoriker und der wiederum Gründungsdirektor des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim. Also da gibt es schon interessante Verflechtungen bis in die Jetztzeit.
Ja, und wir haben auch also wirklich eine tolle Museenlandschaft, jetzt mal so fürs Hoferland allgemein gesprochen. Ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und es gibt tolle, auch natürlich kleinere Museen, aber also wirklich mit viel zu bieten, viel Kulturangebot. Und wir sind hier ganz gut auch untereinander vernetzt. Das funktioniert hervorragend. Auch wenn wir jetzt vielleicht, sage ich jetzt mal, nicht in der Großstadt oder in Berlin oder München sitzen, aber wir sind hier alle daran interessiert, die Kultur auch hier im ländlichen Raum ja am Laufen zu halten und auch natürlich zu bereichern.
Bei Habe die Ehre widmen wir uns heute dem Erika-Fuchs-Haus im Fichtelgebirge, dem Museum für Comic- und Sprachkunst. Und nach den Nachrichten klären wir, wo der legendäre Ausspruch dem Ingenieur ist nichts zu schwör, ich sage nur Daniel Düsentrieb, eigentlich herkommt, auf welche Weise man im Erika-Fuchs-Haus in Goldtalern buchstäblich schwimmen kann und warum Superhelden mit einem Knick in der Biografie oder mit menschlichen Schwächen die viel interessanteren Figuren sind. Über das und mehr spreche ich in der zweiten Stunde mit Dr. Joanna Strakzowski, der Leiterin des Erika-Fuchs-Hauses.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Fiewek. Sie ist 1987 in Pegnitz in Oberfranken zur Welt gekommen, ging im Fichtelgebirge zur Schule und nach ihrem Studium Anglistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte in Freiburg im Breisgau hat sie studiert, verschlug es sie auf die britische Insel nach Liverpool. Jahre später zurück in Deutschland absolvierte sie ihr Volontariat an den Kunstsammlungen in Chemnitz. Heute leitet sie das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenberg an der Saale und ich freue mich auf eine weitere Stunde mit Dr. Joanna Strakzowski bei Habe die Ehre auf BR Heimat. Ich habe die Ehre, Joanna Strakzowski ist heute zu Gast bei mir. Sie ist die Leiterin des Erika-Fuchs-Hauses, aber auch zutiefst fränkisches Gwecks, wenn man so will. Auch wenn man es vielleicht nicht so hört. Bei mir hört man es ja auch erst so ein bisschen auf den zweiten Blick, dass ich eigentlich Oberpfälzer bin. Das traut mir auch immer keiner zu. Aber Sie sind tatsächlich, wir waren jetzt musikalisch quasi im Pegnitztal, Sie sind in Bengerz geboren.
Genau, ja, das stimmt. Ich bin wirklich waschechte Fränkin mit einem österreichischen Einschlag von der väterlichen Seite. Aber tatsächlich, ja, hier geboren, hier aufgewachsen, in Wunsiedel zur Schule gegangen, Landkreis Wunsiedel und eigentlich dann erst wirklich nach dem Abitur aus der Region weg. Und jetzt kann man mich als eine klassische, Rückkehrerin bezeichnen in die Region und dass ich den Dialekt nicht so drauf habe. Also ich denke, man hört es mir manchmal ein bisschen an, vor allem wenn ich halt irgendwie mit der Familie rede oder so. Aber das war eigentlich noch nie so ausgeprägt bei mir. Ich kann das gar nicht so richtig genau sagen, den Finger drauflegen, woher das kommt. Aber meine Vermutung ist, also meine Eltern haben eigentlich mit mir doch recht Hochdeutsch immer gesprochen. Das waren eher meine Großeltern in Markleuten, die durchaus auch nur mit Dialekt gesprochen haben. Und ich habe einfach unglaublich gerne Hörbücher, also gerade so Benjamin Blümchen oder Pippi Langstrumpf als Kind gehört. Und die sind ja dann auch oft also in einem Hochdeutsch gesprochen. Und ich denke, dieses viele Hören von diesen Hörbüchern, das hat mich wahrscheinlich auch sprachlich einfach sehr geprägt.
Sie sind Ende der 80er, haben Sie uns ja vorhin verraten, zur Welt gekommen. Mhm. Was war denn Ihr erster Comic, den Sie so erinnern oder den auch Ihre Eltern zugelassen haben? Weil in vielen Familien, ja durchaus bis in die 80er, war ja Comics lesen so ein bisschen verpönt. Also zumindest so im Bildungsbürgertum.
Meine Eltern kein Problem.
Nein?
Nee, glücklicherweise nicht. Also ich erzähle diese Geschichte sehr, sehr gerne. Tatsächlich kein fränkischer Comic, sondern ein norddeutscher Comic. Mein allererster Kinofilm mit zarten 3 Jahren war Werner. Ah. Und meine Eltern haben, oder meine Mama hat mir das auch erzählt, das war so ein Verlegenheitsding irgendwie. Die wollten wohl damals, irgendwie, weiß ich nicht, zum Friseur oder so. Und dann hatte der aber gerade an dem Tag zu und dann hat es angefangen zu regnen und sie wussten nicht so recht, wohin jetzt. Und dann lief halt gerade dieser Werner Beinhardt
im Kino. Ja.
Genau. Und das war dann wohl mein erster Kinofilm, meine erste Comic-Erfahrung. Und bis heute, ich liebe Werner und ich liebe diesen ersten Werner-Film. Und natürlich als Kind, also man versteht die Werner und also Witze ja eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich wirklich was für Erwachsene. Aber ich habe mich einfach über diese riesigen langen Nasen beömmelt, über diese also total komischen Sprachweisen ja auch sehr. Der norddeutsche Dialekt klingt ja dann für ein Kind auch so befremdlich und das hat mich bis heute geprägt. Und ich hatte auch versucht, Brösel, den Kopf hinter Werner, ins Erika Fuchshaus zu locken. Bisher ist mir das leider nicht gelungen, aber ich arbeite weiter dran. Ich fände es großartig, wenn er mal für eine Signierstunde zumindest vorbeikäme. Mal gucken, ich bleib am Ball.
Brösel ist ja auch einer, der quasi zeichnet und schreibt. Also ein Autor, der das Grafische drauf hat, aber letztlich auch die Geschichte entwickelt. Mhm. Erika Fuchs dagegen hat die Texte übersetzt, aber sie hat sich nie wirklich irgendwie zeichnerisch betätigt.
Nee, das hat sie nicht. Das war, glaube ich, auch gar nicht ihr Interesse. Das hat sie auch meines Wissens nie irgendwie interessiert oder irgendwie, dass sie da künstlerische Affinitäten gehabt hätte. Es war schon die Literatur und die Sprache, die ihr besonders am Herzen lagen. Und sie hat ja auch vorher schon als Übersetzerin gearbeitet, bevor sie in die Comic-Übersetzung gegangen ist. Und ich denke, dass sie auch einfach dadurch, dass sie ja sehr belesen war, sich da einfach sehr viel Freude auch selber damit gemacht hat, auch Zitate aus Literatur und teilweise ja auch Popkultur in diese Comic-Sprechblasen einzusetzen.
Was sie mal zum Thema Sprache selbst gesagt hat in einem Interview mit uns, das hören wir uns mal gerne an.
Also Sprache hat mich immer fasziniert, wirklich fasziniert. Und ich habe ja nicht Anglistik oder Germanistik studiert, aber ich habe für mich allein übersetzt, wenn ich irgendeinen englischen Text hatte, wo ich mir überlegt habe, wie würde man das wohl im Deutschen sagen? Das habe ich so zum Spaß für mich gemacht.
Das heißt, sie hat auch viele so Settings, würde man heute sagen, in denen solche Szenen vorkommen. Zum Beispiel jetzt aus Amerika kommt Halloween zum Beispiel. Jetzt nicht nur nicht wörtlich übersetzt, sondern sie hat die ganze Szene in eine für uns Deutsche vielleicht etwas vertrautere Umgebung transportiert.
Genau, ja, also da wurde dann eben der Rosenmontag draus, ne? Das hat sich damals einfach angeboten und sie hat natürlich auch begriffen, dass Halloween einfach, ja, zu der Zeit, das kannte man einfach nicht.
Heute wäre es also anders, ne?
Heute, genau, also ich persönlich bin großer Halloween-Fan, es ist mein Lieblingsfeiertag im ganzen Jahr, aber ich habe ja auch amerikanische Familie, also ich bin einfach doch sehr angloamerikanisch auch geprägt. Und das war für Erika Fuchs natürlich damals gar kein Thema. Da ging es wirklich eher darum, wie man die Leserschaft für Dinge begeistern kann, die damals einfach noch gar nicht bekannt waren. Und ich finde, sie hat das unglaublich elegant gelöst. Also ich finde auch, dass eine gewisse Freiheit in dieser Übersetzung absolut notwendig eigentlich war. Ich glaube nicht, dass die Comics in Deutschland sich so gut hätten etablieren können über die vielen Jahre jetzt, wenn Erika Fuchs sich nicht diese Freiheiten auch genommen hätte.
Hm. Aber vieles musste sie sich gar nicht ausdenken. Es gibt tatsächlich das in der Realität. Und was für ein Zufall, als Sie vorhin gesagt haben, Ihre Großeltern haben in Marktleuten im Fichtelgebirge gelebt. Mhm. Mehr oder weniger ein Nachbarort ist zum Beispiel Großschloppen.
Genau.
Oder unweit, mehr oder weniger in Sichtweite noch, ist der Ochsenkopf.
Genau.
Oder der Waggelstein. Oder Schnarchenreuth ist auch nicht weit weg.
Mhm.
Und Oberkotzau, da fährt man auch vorbei in Richtung Hof. Also ganz
da
interessant.
Da fahre ich jeden Tag durch.
Ja, genau, natürlich. Ja. Aber das sind ja lustige Orte, wenn man sich irgendwie vergegenwärtigt, dass die in einer lustigen Umgebung in einem Comic vorkommen. Und in der Realität gibt es sie. Und sie haben auch noch was mit ihrer Biografie zu tun, weil sie im Fichtelgebirge groß geworden sind. Was
genau.
Für eine Ehre, dass sie jetzt dieses Museum leiten dürfen.
Das war auch echt eine Überraschung, muss ich sagen. Also es war ja nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, also als ich groß geworden bin, hätte ich mich gefreut, wenn es hier in der Region schon so ein Museum gegeben hätte. Aber also das war ja damals noch überhaupt nicht denkbar. Und als ich damals die Stellenausschreibung gesehen habe, habe ich sofort gedacht, wow, Wahnsinn. Also sofort drauf beworben, noch am gleichen Tag die Bewerbung rausgeschickt. Es war jetzt auch nicht unbedingt vorgesehen von mir, dass ich in meiner Ursprungsregion, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich meinen Kindergarten, meine Schulzeit, meine Teenagerjahre erlebt habe, da wieder hinzuziehen. Aber für die Stelle im Erika Fuchs Haus war das natürlich, also das war fast wie eine Vorsehung, hat sich's angefühlt. Ne? Das hat gut gepasst jetzt.
Und die Idee, dort dieses Erika-Fuchs-Haus aufzubauen, am Ort ihres Schaffens und ihres zumindest überwiegenden Teil ihres Lebens von Erika Fuchs als Museum, wer hatte die eigentlich? Wer hat das initiiert?
Also damals gab es unter dem Bürgermeister Alexander Eberl und mit der Initiative des Donaldisten Gerhard Severin eben diesen, ja, damals vielleicht etwas wilden Plan, man müsste doch ein Museum errichten. Und dass so ein Museum natürlich, also sagen wir es mal einfach, wie es ist, München, Berlin, Köln, die haben alle genügend Museen, die brauchen nicht mehr Museen. Aber dass so ein Museum gerade in dem Ort, wo Erika Fuchs wirklich auch gelebt und gearbeitet hat, sehr viel mehr Sinn ergibt und natürlich den Ort auch also kulturell unglaublich bereichern würde, da muss ich sagen, haben die beiden sehr visionär gehandelt. Und es gab dann natürlich auch tolle Kolleginnen und Kollegen damals im Rathaus. Der damalige Stadtkämmerer, der Herr Macht, hat da natürlich auch eine große Rolle gespielt, dass das über viele Fördermittel, viel Geduld und Spucke, stelle ich mir zumindest vor, möglich wurde. Und meine Vorgängerin, die Frau Dr. Henschel, hat da auch eine ganz tolle Arbeit geleistet, weil man muss ja dann auch dazu sagen, so ein Museum aus dem Boden zu stampfen, das ist harte Arbeit. Und damals hat dann die Frau Henschel, schon bevor das Museum eröffnet wurde, natürlich sehr viel Arbeit da reingesteckt, überhaupt zu gucken, was braucht es, um die Dauerausstellung zu gestalten? Was braucht es, um Erika Fuchs Werk und Leben wirklich, also auf eine gute Art zu vermitteln und den Leuten auch zu vermitteln, was für ein toller Schatz darin liegt. Ne? Also das war ja durchaus ein Abenteuer. Also so wie Erika Fuchs sich damals im Nachkriegsdeutschlands auf Abenteuer-Comic eingelassen hat, so haben damals die, ich sag jetzt mal Gründerväter und die Frau Dr. Henschel sich auf das Abenteuer-Comic-Museum eingelassen. Also ich habe da sehr viel Respekt davor. Und ich durfte dann im Dezember 21 übernehmen und habe dann auch noch eine Übergabe mit meiner Vorgängerin gehabt.
Was man alles erleben kann im Erika Fuchs Haus, das werden wir noch besprechen. In dieser Stunde habe die Ehre. Gibt es möglicherweise einen kleinen Weiher irgendwo in Schwarzenbach an der Saale oder einen kleinen See?
Also wenn Sie jetzt baden meinen, dann kann man ganz hervorragend zum Schiederteich gehen, aber man kann natürlich auch zum Förmitz-Speicher. Das ist ja auch wunderschön, wenn man da abends im Sommer sitzt und den lauen Sommerabend genießen kann. Ne?
Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch ein paar verwandte Wasservögel von Donald Duck oder Dagobert Duck erkennen können auf der Wasseroberfläche. Und schon sind wir geografisch wieder in Schwarzenbach an der Saale, dem Spielort unseres heutigen Ratsches, das Erika Fuchs Haus Comicmuseum in Schwarzenbach in Oberfranken, Schwarzenbach an der Saale. Joanna Strakzowski ist heute mein Gast. Sie ist die Leiterin dieser Einrichtung, die ein Haus ist, ja, helfen Sie mir, für alle Sinne auch, oder?
Es ist kein klassisches Museum, würde ich mal meinen. Also wir sind, was unsere Dauerausstellung angeht, natürlich sehr stark auf Entenhausen fokussiert. Das ist unser Kerngeschäft. Alles rund um Donald. Aber es ist im Vergleich zu anderen Museen, wo man vielleicht auch so dieses besinnliche, ruhige Durchgehen auf Gemälde, Zeichnungen, Artefakte sehen gewohnt ist, das ist bei uns ein bisschen anders. Also zum einen starten wir gleich mit einem Einführungsfilm, der so ein bisschen für auch die, ich sag jetzt mal, Leute, die jetzt Comics nicht unbedingt kennen oder die vielleicht sich nicht intensiv mit dem Thema befasst haben, die so ein bisschen abholt, erklärt, was sind denn eigentlich Comics, warum gibt's das, woher kommt das? Und dann geht man durch einen Vorhang in unseren Entenhausen-Raum und das ist genau das, was es ist, nämlich ein Raum, der Entenhausen nachgebaut ist. Also es gibt wirklich bei uns ein Talerbad, man kann bei uns durch Tunnel durchlaufen, also das vor allem für Kinder, man muss ein bisschen sich ducken, wenn man
also
erwachsen
Talerbad ist. Also Talerbad so richtig wörtlich zu nehmen?
Mit mit Geld im Geldspeicher, sonst würde uns Onkel Dagobert ja auch aufs Dach steigen. Ja, ja, also man darf bei uns im Geldbad, ich sage immer, das ist gut für einen Teint. Also ich mache das selber, wenn keiner hinguckt, mal ganz gerne, nur okay, ein bisschen meinen Teint aufzufrischen. Und ja, das ist einfach eigentlich eine kleine Erlebniswelt, also wo man dann auch wirklich in Entenhausen in die Daniel-Düsentrieb-Werkstatt einsteigen kann oder sich eben auch in, ja, Donalds Haus umgucken kann. Und das ist eigentlich das, was uns als Museum doch unterscheidet. Die meisten anderen Museen haben natürlich auch viele Mitmachstationen mittlerweile. Mhm. Das ist durchaus, hat sich da auch einiges geändert in der Museumsarbeit. Aber wir haben auch eine Soundkulisse. Also bei uns tutet's im Hintergrund. Dann kommt mal ein Glockenläuten von der Entenhausener Kirche oder keine Ahnung. Also es gibt ganz viele Geräusche. Und dann haben wir natürlich auch eine Entenhausen-Karte, wo man dann nachvollziehen kann, wo Donald und Daisy und Co. denn so leben in Entenhausen. Die ist ganz toll digital aufbereitet von einem Donaldisten, der sich wirklich über jahrelange Arbeit detailliert überlegt hat, wo denn die ganzen Orte in Entenhausen sind und wie Entenhausen so aufgebaut ist. Und die Arbeit der Donaldisten ist da sowieso, also kann man mit Gold gar nicht aufwiegen, da könnte Onkel Dagobert seinen ganzen Geldspeicher leer machen, weil das einfach, also so viel liebevolle Kleinstarbeit ist. Seit 1977 gibt es diese Organisation und die haben sich ja wirklich dem Werk von Erika Fuchs und Karl Barks verschrieben.
Und zwar die Donaldisten, die nehmen das ja auch richtig ernst. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie so ein Gag ist oder so, sondern es gibt durchaus gerade die wissenschaftliche Beschäftigung mit Entenhausen oder auch mit den Kunstwerken, die in den gemalten Szenen vorkommen. Da sind ja zum Beispiel auch richtig reale Kunstwerke mit integriert und lauter solche Kleinigkeiten, die werden da mit großem Ernst erforscht, aber mit Spaß an der Arbeit.
Natürlich, genau, ja. Und unser Donaldist vor Ort, der Gerhard Severin, der war ja seines Zeichens mal Richter hier in Hof. Mhm. Und der hat sich mit der Juristerei in Entenhausen befasst. Dann gibt es eben auch Expertinnen und Experten zur Physik, zur Geografie, zur Kriminalität, zu allen möglichen Dingen, die man eigentlich in unserer Gesellschaft eben auch studieren, erforschen würde. Das gibt's alles auch in Entenhausen und bei den Donaldisten. Und ich muss ehrlich gestehen, bevor ich meine Leitungsstelle angetreten bin, hatte ich die Donaldisten vorher noch nicht auf dem Schirm. Also das war wirklich für mich auch erstmal schon einen Moment kurz befremdlich zu sehen, so okay, also das wird hier sehr ernst genommen und da wird auch wirklich also viel Arbeit und viel Zeit reingesteckt. Aber es ist, wie gesagt, es ist also gar nicht in Gold aufzuwiegen, was da für tolle Arbeit geleistet wird und weil eben auch durchaus die, die Arbeit zum Thema Erika Fuchs eine Rolle spielt. Also die Donaldisten beschäftigen sich eben auch sehr stark damit, das Erbe und das Andenken von Erika Fuchs hochzuhalten. Und das ist ja im Interesse des Museums.
Und man muss nicht unbedingt Donaldist werden, um jetzt das Erika Fuchs Haus besser zu verstehen. Aber man kann es zum Beispiel unterstützen, indem man Milliardär wird.
Genau, und das wollen wir ja alle, den Elon Musks mal dieser Welt was entgegensetzen. Also man kann tatsächlich bei uns Milliardär werden, das geht ganz einfach. Für 3,13 Euro im Monat sind Sie dabei. Mhm. Und die 3,13 Euro sind sehr gut investiert. Also die Zahl kommt von Donald Ducks Nummernschild, also der fährt ein rotes Auto mit 313 vorne drauf.
Und auch das ist kein Zufall, sondern ein Hinweis darauf, wann er eigentlich zur Welt gekommen ist, oder? Ja, wie alt ist Donald Duck eigentlich? Weiß man nicht genau.
Ach, jetzt erwischen Sie mich wieder auf dem falschen Fuß. Bitte nicht so viele Zahlen.
Okay, also die 3 vorneweg, das ist quasi der Monat, nein, der Tag.
Ja, das ist schon der Monat. Also, aber ich möchte jetzt hier wirklich nicht unbedingt irgendwelche falschen Aussagen dann im Radio treffen. Ich muss dann immer tatsächlich, ich kann mir Zahlen so unglaublich schlecht merken und ich muss selber immer nochmal nachgucken. Aber es schwanken verschiedene Theorien darum, Donalds Geburtstag auch herbei generiert quasi. Und das ist eine These, das ist eben der März und dass die 313 da, also dass die 13.3 da eine Rolle spielt. Genau. Also wenn man so amerikanisch halt auch liest.
Ne, und 13 auch so ein bisschen die Unglückszahl ist und was darauf hindeutet, dass er ja nie so wirklich Glück hat in seinem Comicleben. Ne?
Nein, er ist ja dem Scheitern fast immer näher als dem Gewinnen. Ne? Also das ist ja auch was Donald unglaublich sympathisch macht, weil er ist so eine ganz menschliche Ente. Das sagen, glaube ich, auch die Donaldisten immer ganz gerne über ihn. Er ist jemand, der durchaus scheitert, auch mal cholerisch wird, vielleicht auch mal eben Dinge sagt, die unüberlegt sind. Aber am Ende ist er ja trotzdem ein guter Kerl. Und er liebt seine Daisy, er liebt seine Neffen, mhm. er setzt sich doch dann für vieles Gutes auch immer ein. Und ich denke, das ist einfach so dieses, ja, was man ja auch von Superhelden und Superheldinnen natürlich auch kennt, ne? Dass, also, wenn die alle nur rein perfekt wären, dann ist es ja auch manchmal fast ein bisschen langweilig. Es ist ja auch schön, wenn man sieht, dass so eine Figur, auch wenn es, ich sage jetzt mal, das dürfen die Donaldisten nicht hören, eine fiktive Figur ist, wenn die auch ihre Fehler hat.
Und Donald ist ja, was die Donaldisten angeht, da letztendlich auch eine symbolträchtige Abkürzung, also deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. Und die Milliardäre, die wir vorhin erwähnt haben, zur Unterstützung des Erika Fuchshauses, auch das lässt sich in einzelne Buchstaben aufdröseln.
Ja, genau. Jetzt, oh, nageln Sie mich bitte nicht gerade
auf. Oh, ich habe es mir zum Glück aufgeschrieben. M.
Gut, danke, danke.
Mitglieder.
Weil es ist ja wirklich lang.
Genau. In lauterer, lebenserfahrener, interaktiver, angenehmer Runde, donaldische Ästhetik rigoros einfordernd. Also das ist quasi die Abkürzung Milliardär. Aber tatsächlich, man hat dann auch, wenn man beitritt für diese 3,13 Euro, einen ganz entscheidenden Vorteil.
Ja, also wenn man Mitglied ist, erstens mal tut man natürlich dem Museum was Gutes, weil alle Beiträge gehen in die Dr. Erika Fuchs Stiftung, die wiederum Ausstellungsprojekte, Veranstaltungen und dergleichen natürlich ermöglicht und auch finanziell unterstützt. Aber man hat natürlich dann auch den freien Eintritt ins Museum und man bekommt auch einen Newsletter. Einmal im Jahr bekommt man einen Jahresrückblick dann von mir zugeschickt, auch persönlich mit den Highlights, die in den letzten 12 Monaten dann auch stattgefunden haben. Mhm. Und bei manchen Veranstaltungen bekommt man dann, wenn keinen freien Eintritt, dann aber zumindest einen vergünstigten Eintritt, wenn wir jetzt zum Beispiel spezielle Künstlerinnen und Künstler zu Lesungen eingeladen haben.
Und Lesungen beispielsweise, das sind auch solche Aktionen, die im oder vor dem Haus stattfinden. Auf der anderen Seite kann man auch durchaus sich selber vertiefen in Comics, denn ein Teil des Museums ist ja letztendlich eine große, große Sammlung von solchen Heftchen und lustigen Taschenbüchern. Die kann man bei Ihnen auch einfach mal in aller Ruhe lesen.
Das stimmt. Unsere Bibliothek ist tatsächlich eigentlich der Ort, wo man zum Schmökern sich, also wenn man jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die Dauerausstellung zum 5000. Mal angucken möchte, dann kann man aber immer in der Bibliothek was Neues entdecken. Also gerade auch, wenn man aus der Region kommt, Mitglied der Milliardäre ist und einfach die Bibliothek, die ja auch immer wieder mit neuen Büchern bestückt wird, genießen möchte, dann kann man das natürlich immer während unserer Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr Dienstag bis Sonntag machen und auch an Feiertagen und das lädt einfach ein. Also man entdeckt da ganz viele neue Sachen vielleicht auch Comics, die man noch gar nicht vorher so kannte und Künstlerinnen und Künstler, die einen vielleicht dann auch inspirieren und vielleicht da auch selber mal zum Stift greifen lassen, ne?
Und Oberfranken ist ja eine Genussregion, wie sie sich selber bezeichnet. Das heißt, wenn man vor lauter Lesen dann irgendwie eine trockene Kehle hat oder ein bisschen Hunger, kann man sich auch versorgen.
Das auf jeden Fall, ja. Auch in Schwarzenbach gibt es durchaus gute Lokale, wo man rein kann. Und man kann ja auch wirklich sagen, dass die Region auch schon allein, ne, weil wir hier auch gute Brauereien haben und dergleichen. Durchaus für die Leute, die gerne essen, trinken, genießen, eine gute Anlaufstelle ist, auf jeden Fall.
Grübel, Grübel, Ächz und Stöhn. Generationen haben mit ihren Geschichten aus Entenhausen Spaß gehabt. Erika Fuchs hat sie aus dem amerikanischen Englisch übersetzt in unser, ja, bildungsbürgermäßiges Deutsch, könnte man sagen, hat sich viele Anleihen aus ihrer zeitweiligen Heimat Oberfranken in Schwarzenbach an der Saale besorgt und hat sie integriert in die Donald Duck Comics. Und Joanna Straczkowski, man sagt Donald Duck, oder? Nicht Donald Duck.
Genau, das habe ich mir auch antrainiert. Also als ich die Stelle im Erika Fuchshaus 2021 begonnen habe, da hat mich Gerhard Severin darauf hingewiesen, vehement, dass es entweder Donald Duck oder Donald Duck heißen muss, also eben entweder komplett Englisch oder komplett Deutsch ausgesprochen, aber diese Mischform, da hatte er wohl was dagegen. Und ich gebe mir jetzt auch immer sehr viel Mühe, je nachdem, ob ich Englisch oder Deutsch spreche, das dann korrekt auszusprechen. Es läuft auch immer besser, nach jetzt fast 5 Jahren.
Und das heißt eben auch nicht Tick, Trick and Track, sondern die hießen, wie Sie genau. uns schon gesagt haben, ursprünglich Huey, Dewey und Louie. Das wäre vielleicht genau. in Franken noch ganz gut mit den weichen Lauten, aber ansonsten in Deutschland eher schwierig. Wogegen der Name unserer Namensgeberin, der Übersetzerin dieser Comics, ja, so klingt, als hätte sie sich ihn auch ausgedacht, oder? In voller Länge. Johanne Theodolinde Erika Fuchs. Das muss man
Petri,
ja auch.
Geborene Petri, ja,
eigentlich
genau.
Geborene ja. Petri, später Fuchs verheiratet. Das muss genau. man sich ja auch erstmal eigentlich ausdenken.
Ja, das ist ein toller Name. Also ja, ne? Ich finde auch, Theodolinde hatte ich vorher auch noch gar nicht gehört.
Nein.
Als Name. Aber also es ist wirklich, ja. Also und Johanne, das ist auch wichtig. Wir hatten das tatsächlich auch letztens erst wieder, dass es gern falsch geschrieben wird. Also es ist kein A am Ende, sondern ein E, was auch, denke ich, durchaus ein bisschen ungewöhnlich ist. Ne?
Und jetzt wieder so eine Parallele. Sie heißen Johanna mit Vornamen.
Genau. Ohne H.
Da hat doch das Schicksal irgendwie seine Finger im Spiel gehabt.
Also ich fand das auch ganz interessant. Also ich meine, ich wie gesagt, ich schreibe mich natürlich ein bisschen anders, aber die Tatsache, dass ja der Vorname zumindest ähnlich ist, ne? Und dann auch die Tatsache, dass sie in Großbritannien mal fürs Studium war und dass sie auch also so eine Affinität für Kunst und Kunstgeschichte hatte. Ich habe ja selber auch Kunstgeschichte studiert. Das ja, es waren so ein paar nette Parallelen. Also je mehr ich mich dann auch mit der Biografie von Erika Fuchs befasst habe, desto mehr habe ich mir gedacht, schön. Also es hat irgendwie Anknüpfungspunkte für mich persönlich auch einfach.
Und die Wortschöpfungen sind ja genial und sind zum Teil ja auch in unseren Wort- und Sprachgebrauch übergegangen. Der sprichwörtliche Ingenieur, dem nichts zu schwör ist, auch der hat ein reales Vorbild. Nicht nur Daniel Düsentrieb im Comic, sondern ihr eigener Mann. Den hat sie damit, glaube ich, oft genug auch aufgezogen mit diesem Spruch.
Ja, also es ist schon so, dass man sagt, dass dieser Spruch auch natürlich irgendwie ihn zur Inspiration auch hat oder als Inspirationsquelle. Also sie hat tatsächlich auch von ihrem Ehemann, was ihre Arbeit angeht, sehr viel Unterstützung erfahren. Das war ja zu der damaligen Zeit nicht unbedingt selbstverständlich.
Sie war ja erstmal skeptisch, ob sie überhaupt damit Geld genau, verdienen sollte. Und eigentlich genau, war es er, genau, der ja. erkannt hat, Mensch, Comics, das ist in der Mach Nachkriegszeit was Zukunftsträchtiges.
Genau, also er hat sie da auch wirklich so ein bisschen in die richtige Richtung geschubbert, sage ich jetzt mal. Und er hat eben auch überhaupt gar kein Problem damit gehabt, dass er eine selbstbewusste, sehr gebildete Frau hat, die ihr eigenes Geld verdienen möchte. Und zur damaligen Zeit, das war ja noch gar nicht selbstverständlich. Es gab ja ein Gesetz, dass Frauen durchaus eben die Erlaubnis ihres Ehemannes gebraucht haben. Ne? Und ich denke, die Fuchsens, also als Ehepaar, haben durchaus interessante Ehe geführt. Also weil er ihr ja auch Freiheiten gegeben hat, dass sie durchaus auch eben mal in die Großstadt für längere Zeit darf, dass ihr eben in der Kleinstadt nicht so das Dach auf dem Kopf fällt und so. Ne? Also es war eine, ich finde, sehr respektvolle Ehe, so wie ich das zumindest aus den Interviews und auch aus den persönlichen Unterlagen von Erika Fuchs herauslesen kann.
Und Sie sagen persönlich, Erika Fuchs sollte uns allen ein Vorbild sein. Warum?
Ja, weil sie auf der einen Seite natürlich unglaublich spannend, also einen spannenden Lebensweg hatte, eine spannende Biografie hatte mit dem Durchsetzungsvermögen schon als junge Frau. Sie war die erste auf einem Knabengymnasium, was auch damals überhaupt nicht denkbar eigentlich war, dass Frauen Abitur machen, studieren, promovieren, aber dann gleichzeitig eben auch so sehr ja bodenständig trotzdem geblieben ist, sich, wie gesagt, durchaus mit einem Augenzwinkern auch mit ihren Übersetzungen befasst hat, sich selbst, glaube ich, auch nicht so unglaublich also Bier ernst genommen hat. Also sie wusste ja auch um die Donaldisten, um den Kult, um sie und die Comics und war auch mal bei einem Kongress, bevor sie gestorben ist. Aber es war jetzt nicht so, dass sie diese ja, Fangemeinschaft für sich gebraucht hat. Und sie hat ja auch einfach dann mal ganz pragmatisch beschlossen, auch so ein paar Unterlagen, die sie so über die Jahre vom Übersetzen angesammelt hat, die müssen jetzt halt mal in Papiermüll, weil sie braucht halt Platz im Büro und so. Ne? Also was unter den Donaldisten wahrscheinlich Entsetzensschreie, Kreis gesorgt hat. Da war sie einfach nicht so. Und auch am Grab in Schwarzenbach, wir bekommen öfter mal auch Fragen, warum denn das Grab so schlecht auffindbar ist und man sieht es ja kaum. Aber ich habe dann auch mit ihrem Enkel darüber gesprochen. Letztes Jahr, als wir 10-jähriges Jubiläum hatten, hatten wir mal telefoniert und der wohnt in München und der hatte auch gesagt, es war der Wunsch seiner Oma und seines Opas, also des Ehepaars Fuchs, dass das Grab schlicht bleibt. Also eine ganz schlichte Platte mit den Namen, mit den Lebensdaten und ansonsten mit Efeu über wachsen. Und das, denke ich, sagt auch einfach viel über die beiden aus, wie sie sich auch selber gesehen haben. Und Erika Fuchs ist für mich insofern ein Vorbild, weil sie zwar, um Gottes Willen, also ich würde sie jetzt nicht als Feministin bezeichnen. Ich glaube, den Begriff hat sie für sich selber nie verwendet und wollte sie auch nicht verwenden. Mhm. Aber sie ist als eine starke Frau mit unglaublich viel Wissen und mit unglaublich viel Selbstbewusstsein durch eine Welt gegangen, die damals vor allem Frauen, die Karriere machen wollten, vielleicht nicht unbedingt immer es so leicht gemacht haben. Sie sagt zwar auch selber, sie hat das nicht so empfunden. Also sie hat jetzt nicht gedacht, dass sie Nachteile dadurch hatte, dass sie eine Frau war. Aber man weiß natürlich, wie gesagt, einfach, dass so ein Konto eröffnen, arbeiten gehen und so weiter. Das war ja nicht selbstverständlich zu der Zeit in den 50ern und 60ern. Und da hat sie einfach also sich so toll durchgesetzt. Und ich denke mir manchmal, das ist, also egal, wie man es dreht und wendet, hat das Vorbildcharakter, dass man sich stetig seiner eigenen Fähigkeiten bewusst ist, sich für seine eigene Karriere, aber auch seine eigenen Interessen einsetzt und das verfolgt mit eben dem gewissen Augenzwinkern und sich dabei aber nicht so ganz bierernst nimmt. Mhm.
Wir haben vorhin über den Pechvogel Donald Duck gesprochen, was ihn ja eigentlich erst liebenswert und interessant macht. Oder auch der lustige Hund Pluto von Mickey, der auch seinen Humor daraus zieht, dass er ständig irgendwo gegen die Wand fährt oder am Zaun hängen bleibt oder was auch immer. Jetzt gibt es auf der anderen Seite natürlich auch diesen Kosmos in der Comicwelt der großen Helden. Also es gibt ein Superman-Revival jetzt auch, der kommt wieder neu ins Kino, obwohl der heimliche Held, glaube ich, in dem Film eher der Hund ist und nicht der Superman.
Genau, auf jeden Fall. Ich liebe den Hund.
Genau. Und dann gibt es die X-Men und den Chris Claremont, heißt der, glaube ich, der vor nicht allzu langer Zeit 75 geworden ist, der diese Art von Comics zeichnet, diese Superhelden-Comics. Der aber auch mal gesagt hat, das Interessante an meinen Figuren, alle haben ein Trauma. Also alle Helden sind zwar heldenhaft, aber sie haben immer auch so eine zweite Seite oder eine sehr zutiefst menschliche Seite. Und das macht sie erst interessant als Figuren.
Ich sehe das auch so. Also ich finde auch, wenn man zum Beispiel an Spider-Man denkt, dass es eigentlich schön ist, dass es da um einen Teenager geht oder einen jungen Mann, der sich selber erst finden muss und diese Geschichte um ihn, der sich dann mit dieser Superpower, die er hat, also diesen Superkräften irgendwie auch auseinandersetzen muss und dabei aber natürlich auch Alltagsprobleme hat oder verliebt ist oder eben, ja, also eigentlich ein ganz normaler Mensch in dem Sinne ist. Und das ist schon, ich finde, das macht die meisten Figuren doch recht spannend. Also ich muss auch sagen, wenn, das hatte ich ja auch vorhin schon über Donald gesagt, wenn alle immer nur perfekt wären, das wäre ja unglaublich langweilig.
Und dem widmet sich auch eine aktuelle Sonderausstellung, die bei Ihnen noch bis zum Herbst zu sehen ist, des Comicsammlers Michael Kompa. Die hat den Titel, der genau in die Richtung weist, Vorbilder mit zwei Gesichtern heißt sie.
Genau, ja. Die Ausstellung wurde vorher schon mal in Altötting gezeigt. Da war ich damals letztes Jahr bei der Ausstellungseröffnung dabei. Und ich habe mir die angeguckt und habe da schon gesagt, auch zu Michael Kompa, dem Sammler, ich möchte das gerne ins Erika-Fuchs-Haus holen. Weil zum einen hatten wir bis jetzt noch keine Sonderausstellung zu dem Thema Superheldinnen und Superhelden. Und dann hat mich einfach interessiert, dass die Ausstellung eben diese Zwiegespaltenheit aufmacht. Das ist unglaublich spannend, sich mit diesen Superkräften und diesen Personen, also Männer, Frauen, Superheldinnen, Superhelden zu befassen, die eben bei allen tollen Fähigkeiten, die sie besitzen, trotzdem einfach Menschen sind und natürlich dann nicht immer unbesiegbar sind. Auch eine Wonder Woman kann durch ein Lasso gefesselt werden oder dass eben ein Iron Man sich mit Suchtproblemen rumschlägt oder dass eben, wie gerade schon gesagt, Spider-Man auch Liebeskummer haben kann und dergleichen. Ich finde, das ist einfach eine schöne Entwicklung auch in den Comic-Geschichten. Während Superman natürlich außer dem Kryptonite, dass er ja, also dass sie durchaus schwächen kann, eigentlich relativ unbesiegbar ist, gab es dann schon eine Entwicklung auch in die Richtung, dass da einfach mehr Komplexität vielleicht auch in diesen Figuren dann aufzufinden ist.
Und wenn Sie als Leiterin des Erika-Fuchs-Hauses mal Ihren roten Umhang ablegen, weil es ist ja doch eine Leistung, ein solches Museum zu leiten und frisst wahrscheinlich viel Zeit, wie erholt sich dann der Mensch, Dr. Joanna Strakzowski, von Ihrem ganzen Comic-Stress?
Naja, also es ist tatsächlich anstrengend, aber es macht natürlich auch viel Spaß. Und wenn ich kann, dann reise ich gern. Wenn ich die Zeit finde, dann gehe ich unglaublich gern ins Kino, gehe auch gern auf Live-Konzerte. Also ich glaube, das, was die meisten Menschen eigentlich so machen, oder stürze mich eben in Buchbildwelten oder Filmwelten. Es ist ein bunter Mix aus ganz verschiedenen Dingen, aber es tut dann schon auch gut, wenn man ab und zu mal so den Kopf wieder aus dem Comic-Universum rauszieht und in eine andere Kunstform reinsteckt. Aber ganz verlassen kann ich die Kunstwelt nie. Also selbst wenn ich im Urlaub bin, ich gehe unglaublich gern nach wie vor in andere Museen, schaue mir Kunstausstellungen an, gehe auf Konzerte. Also selbst in meiner Freizeit bin ich eigentlich irgendwie immer von künstlerischen, ja, Kunstformen oder Erzeugnissen umgeben und das begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben, seit ich ein Kind bin.
Und dieses Leben ist eines der schönsten, auch ein Zitat von Erika Fuchs, das wünschen wir Ihnen. Daumendrück, dass alles weiterhin gut läuft in Schwarzenbach.
Dankeschön.
Dieser Schnittstelle zum Wahnentenhausen. Ihnen viel Erfolg bei der Bestandssicherung und Weiterentwicklung des Museums. Und in diesem Sinne, klatsch, klatsch und vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Dankeschön, dass ich eingeladen wurde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.